So, liebe Gäste, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Anke Rehlinger, lieber Martin Grasmück, Pierre Raski, Sherry Lenn, ganz herzlich willkommen. Es ist mir eine große Ehre, Frau Rehlinger, dass ich als Vertreter einer Brandenburger Einrichtung hier auf Ihrem Hoheitsgebiet sozusagen eröffnen darf und Sie begrüßen darf. Das freut mich sehr, ganz herzlichen Dank. Sie sind Gäste letztlich nicht nur der Stiftung Genshagen, sondern auch, ich glaube, wir sehen es auch hier, des Deutsch-Französischen Journalistenpreises und der Fondation Robert Schumann, die unser Partner ist bei diesen Veranstaltungen, die wir einmal im Jahr machen. Das Europagespräch zum Deutsch-Französischen Journalistenpreis wird in guter Tradition von einer französischen und einer deutschen Einrichtung ausgerichtet. Für Deutschland machen wir das in der Stiftung Genshagen und für Frankreich ist das die Fondation Robert Schumann, die kooperiert mit uns in diesem Zusammenhang. Normalerweise machen wir dieses Europagespräch im zeitlichen Zusammenhang mit der Vergabe der Deutsch-Französischen Journalistenpreise und des Großen Medienpreises. Das ist in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen nicht möglich, aber wir waren uns einig, alle, die das organisiert haben, dass wir jetzt ein Europagespräch machen sollten, und zwar zu dem Thema, das Ihnen allen bekannt ist, Europa im Visier, Zusammenhalt stärken in Zeiten von Desinformation und Einflussnahmen. Da steckt so viel drin in diesem Titel, dass man die Dinge vielleicht einen Augenblick sortieren muss. Es geht um Zusammenhalt, aber wovon eigentlich? Es geht um Zusammenhalt in der EU. Es geht um Zusammenhalt aber auch, und das eine hängt mit dem anderen natürlich zusammen, in unseren Gesellschaften. Und beides ist bedroht. Von außen wie von innen in einem Kontext massiver internationaler Spannungen, expliziter Konflikte und auch Kriege durch Akteure, die kein Interesse an einem geeinten und starken Europa haben. Und dabei reicht die Spannweite möglicher Haltungen von einem schlichten Desinteresse an der EU und an Europa auf der Seite des früheren so engen transatlantischen Verbündeten USA, sofern keine möglichen Deals zum eigenen Vorteil jedenfalls in Reichweite scheinen, bis hin zum expliziten Interesse an der Zerstörung des europäischen Zusammenhalts in Form vor allem der Europäischen Union auf Seiten Russlands. Die Mittel dieser Einflussnahme von außen sind vielschichtig und das, was wir sehen, ist wohl nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was tatsächlich passiert. Es gibt die Verbreitung antieuropäischer Narrative, wie durch die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, die wir vor einigen Monaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehört haben. Und diese Reden, diese Verbreitung solcher Narrative haben noch den Vorteil, dass hier gewissermaßen mit offenem Visier gekämpft wird. Derjenige, der die Wertebasis der europäischen Demokratie und Integration attackiert, ist sichtbar. Seine Argumentationslinien, so wenig sachlich und faktenbasiert sie sein mögen, sind hör- und nachlesbar. Die sogenannten Faktenchecker können ihre Arbeit machen. Eine gleichwohl mühsame Arbeit, deren Möglichkeit nichts daran ändert, dass der im wörtlichen Sinn zu verstehende Narrativ der europäischen Gemeinschaft stärker denn je unter Druck geraten ist, sich in der Defensive befindet und seine Verteidiger noch nicht das Mittel und den Weg gefunden zu haben scheinen, diesem Amalgam aus Unkenntnis, Halbwahrheiten und Provokation nachhaltig etwas entgegenzusetzen. Und dabei haben wir noch gar nicht von den bewussten Desinformationskampagnen und Einmischungen von Putins Russland gesprochen, deren Ziel keineswegs mehr die offene Auseinandersetzung mit einem anderen, dem demokratischen, pluralistischen, dem westlichen Gesellschaftsmodell ist, sondern schlicht dessen Zerstörung. Desinformation ist hier längst zu einem Mittel hybrider Kriegsführung geworden, Teil einer überwiegend von der Öffentlichkeit verborgenen Einflussnahme, die auch vor dem Einsatz von Gewalt letztlich nicht zurückschreckt. Doch der Versuch der Destabilisierung des europäischen Zusammenhalts geschieht auch von innen, aus unseren Gesellschaften und den jeweiligen politischen Systemen in Europa heraus, getragen auch von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Spektrum also derer, die Europa im Visier haben, ist vielschichtig und breit. Der deutsch-französische Journalistenpreis hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Themenfeld von Desinformation, Demokratie und der Rolle von Journalismus und Qualitätsjournalismus in diesem Zusammenhang beschäftigt. Für uns, für die Stiftung Genshagen, ist die Auseinandersetzung mit der Zukunft der Demokratie in Europa in den vergangenen Jahren ein Kernthema unserer Arbeit geworden. Gegründet in den frühen 1990er Jahren, also in einer Zeit, in der Demokratie, Meinungsfreiheit und darauf beruhender gesellschaftlicher Zusammenhalt endlich zu einem gesamteuropäischen Standard wurden, steht die Stiftung Genshagen seit über 30 Jahren für europäischen Dialog und Austausch mit dem Ziel, einander besser zu verstehen, voneinander zu lernen und stets den europäischen Zusammenhalt zu stärken. Wir organisieren also seit Jahren zusammen mit der Fondation Robert Schumann das Europagespräch zum Deutsch-Französischen Journalistenpreis. Und es freut uns wirklich sehr, ich darf das auch im Namen von Pascal Jeannin sagen, der Direktorin der Fondation Robert Schumann in Paris, dass wir heute vier Panelistinnen bzw. Panelisten begrüßen dürfen, die sich seit langem ebenso für den deutsch-französischen Dialog einsetzen wie für Themen, die uns eben heute Nachmittag hier beschäftigen werden. Also noch einmal ganz herzlichen Dank an Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlands, Präsidentin des Bundesrats gegenwärtig und Bevollmächtigte eben auch für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, an Martin Grasmück, den Intendanten des Saarländischen Rundfunks und Vorstandsvorsitzenden des deutsch-französischen Journalistenpreises und guten Partner auch der Stiftung Genshagen, und an Pierre Aski, qui nous a fait le plaisir de faire le voyage depuis Paris jusqu'ici. Vielen Dank für Ihr Kommen hier nach Berlin. Und natürlich auch an Hélène Kohl, die das gleich moderieren wird, das Gespräch, und die seit Jahren aus dem deutsch-französischen Journalismus, ich darf das sagen, Hélène, nicht mehr wegzudenken ist und mit Le Podcast, einem französischsprachigen Podcast über die politische Aktualität in Deutschland, der von mehreren deutsch-französischen Institutionen, auch von uns, getragen wird, einiges zur Stärkung des grenzüberschreitenden Qualitätsjournalismus beiträgt. Schließlich geht unser Dank natürlich an die Partner, an die Fondation Robert Schumann und die Saarländische Landesvertretung selbstverständlich, mit der wir ein weiteres Mal wirklich hervorragend zusammengearbeitet haben. Und natürlich auch an Sie, die heute Nachmittag hierher gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Und last but not least an Marie Auger, die diesen Nachmittag hier organisiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Das war teilweise wirklich ein sehr intensiver Marathon, sagen wir mal, der da zurückgelegt werden musste. Also ganz herzlichen Dank, Marie, auch an dich. Und Hélène, ansonsten gebe ich gerne dir das Wort weiter für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Dans l'esprit du prix franco-allemand.
Ja, im Sinne des deutsch-französischen Journalistenpreises werde ich natürlich Französisch sprechen, denn wir haben hier zwei deutsche Gesprächsteilnehmende, Frau Rehlinger und Herrn Grasmück und Herrn Husky als französischen Journalisten. Und damit das ausgewogen ist, spreche ich Französisch. Ja, kommen Sie bitte auf die Bühne. Es ist sehr wichtig und unabdinglich, dass wir sprechen. Wir sind uns alle darüber klar, dass in welcher Situation wir gegenwärtig leben. Wir zittern bei jeden Wahlen hinsichtlich der Qualität der demokratischen Debatte oder aus Angst vor Manipulation und Einmischung. Herzlichen Dank auf jeden Fall an Sie, dass Sie heute hierher gekommen sind, um uns mit uns gemeinsam über das Thema Europa im Visier, Zusammenhalt stärken in Zeiten von Desinformation und Einflussnahmen zu sprechen. Ja, Herr Grasmick, letzten Endes ist die Feststellung grenzüberschreitend leider gültig. Und Robert Schumann hat am 5. Mai verkündet in einer Studie, dass dieser Nationalsouveränismus oder diese nationalstaatliche Abschottung sozusagen und warnt davor, die revisionistischen Reiche haben über Propaganda und Desinformation ihre repressive Gegenkultur verbreitet und stellen sie als wünschenswerte Vorbilder für Zusammenhalt und Kohäsion dar. Das ist also eine Warnung, die aus der Studie der Robert-Schumann-Stiftung hervorgeht, die am 5. Mai veröffentlicht wurde. Also diese repressive Gegenkultur wird also ein wünschenswertes Gegenmodell und propagiert vermeintlich Zusammenhalt und Stabilität. Wir versuchen alle auf die eine oder andere Weise die deutschen oder europäischen Debattenräume zu beschützen. Ich freue mich sehr, hier Frau Anke-Rehlinger zu haben, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, die gegenwärtige Vorsitzende des Bundesrates und die Bevollmächtigte der Bundesrepublik für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen. Und wir haben ebenfalls einen namhaften Journalisten, Pierre Aski, bei uns, France Inter und Vorsitzender von Reporters sans Frontières. Das heißt, hier sind sehr viele Medienvertreter, denn Herr Grasmück ist auch Intendant des Saarländischen Rundfunkes und nicht nur der Vorsitzende des Deutsch-Französischen Journalistenpreises. Ja, das Saarland. Frau Rehlinger, Sie sind ja an der Grenze und zu Frankreich. Gibt es lokal einen konkreten Eindruck Ihrerseits, dass da ganz lokal auch Einmischung und Desinformation geschehen ist?
Ja, zunächst einmal vielleicht Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und ich halte es natürlich für eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn wir über ein Europa ohne Grenzen sprechen, dass wir es zumindest schon mal hinbekommen, in Berlin, in der Saarländischen Landesvertretung für eine brandenburgisch ansässige Einrichtung alles zu ermöglichen und damit jedwede Grenze, die man im Kopf haben könnte, dann natürlich sofort verschwinden zu lassen. Ich freue mich sehr, dass die Veranstaltung hier stattfindet, dass Ihr Interesse gegeben ist und wir hoffentlich eine schöne Diskussion miteinander haben, die dazu dient, dass wir gut informiert sind. Denn das scheint ja offensichtlich etwas zu sein, was in diesen Tagen nicht mehr als allzu selbstverständlich betrachtet werden kann. Und Sie haben recht, man muss dafür in Europa und in der Welt gar nicht allzu weit reisen, um Menschen anzutreffen, die Opfer von Desinformation auch werden. Vielleicht ein Stück weit auch im Saarland. Es ist natürlich kein so ein krasser Fall, jetzt speziell auf das saarländische Gebiet mir so richtig in Erinnerung, wie wir ihn an anderen Stellen auch schon erlebt haben. Aber mir ist so ein bisschen die Corona-Zeit in Erinnerung geblieben, wo ja ganz schnell wieder alle möglichen Vorurteile auch ganz schnell wieder verbreitet worden sind. Vielleicht nicht systematisch, aber dann doch wieder gerne auch genommen und Erzählungen sind dann in den Raum gestellt worden, was wieder gerade passiert ist und wer daran schuld ist und wer durch welche Einreisen, welches Virusform nochmal eingeschleppt hat und sonst so irgendwas. Und dann hat man auch nochmal gesehen, wie schwer es ist, dagegen anzuargumentieren. Im Übrigen auch, was das Verordnungswesen angeht, was uns damals alle sehr angestrengt hat. Wir haben ständig neue Verordnungen rausgebracht und dann hat irgendjemand auf Social Media, und das war damals ja eine Hauptinformationsquelle neben dem, was an ordentlich recherchierten Informationen dann auch dankenswerterweise unter anderem durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Umlauf gebracht worden ist, ganz viele Fehlbehauptungen in die Welt gesetzt worden sind. Und einer Situation, wo Menschen furchtbare existenzielle Ängste hatten, wegen ihrer Gesundheit, aber eben auch, weil sie nicht wussten, ob ihr Geschäftsmodell funktioniert, ob ihr Laden zu ist oder. Und das war ganz schnell über irgendeine Facebook-Nachricht in die Welt gesetzt. Und wir waren gar nicht in der Lage, ganz schnell auf dem gleichen Weg die Richtigstellung in die Welt zu setzen. Denn oft ist einfach völlig unbedacht eine Theorie in den Raum gestellt worden. Und das waren, wie gesagt, noch nicht mal die Thesen, die bösartig verbreitet worden sind. Aber das kann man alles auch bösartig verbreiten, das erleben wir in diesen Tagen auch. Aber das sind zumindest zwei so Fälle, wo ich sage, wo man erlebt, was das eine Lawine auch in Gang setzt, wenn einfach Fehlinformationen in die Welt gesetzt werden. Und sagen wir dann auch in Situationen, in denen die Menschen auch angestrengt sind, weil sie Ängste unterschiedlicher Ausprägung auch haben, dann sehr bereit sind, ganz schnell auch Dinge einfach unreflektiert aufzunehmen. Ich glaube, das muss man auch nochmal mit einpreisen. Das eine ist die Art der Fehlinformation, der Weg, aber auch auf welchen Boden trifft man dort. Sind das Menschen, die sowieso gerade sehr ängstlich sind und furchtbar viel Angst auch vor den Veränderungen oder der jeweiligen Situation haben?
Merci pour cet exemple. Effectivement,
Danke für dieses Beispiel. Ja, die Pandemie und die Schließung der Grenzen innerhalb von nur wenigen Stunden hat sie ja unmittelbar betroffen. Und wir haben Reflexe gesehen in ganz kurzer Zeit, alte Ressentiments zwischen Deutschen und Franzosen, die man längst überholt glaubte. Und es gibt eine Parabel von Valérie Rosan, eine belgische Forscherin. Sie arbeitet an der Universität Leuven. Und sie sagte, in Brüssel gibt es ja also diese europäische Flagge, eine Kreuzung, und sie spaziert da oft lang. Und letzten Endes ist es immer schwierig, denn diese Fahnen müssen regelmäßig abgeholt werden und neu gebügelt werden aufgrund der Wetterumstände. Und das ist ja eine sehr schöne Parabel, dass sobald der Wind bläst, muss man irgendwie etwas tun. Ansonsten verschwinden bestimmte Dinge und muss man reagieren. Und damit kommen wir auf den Krieg zurück. Und damit komme ich zu Ihnen, Herr Husky. Sie sind ja ein Spezialist. Informationeller Krieg, ist das etwas, was Ihnen etwas sagt? Ist das ein zu starker Begriff für ihr? Ist das Erpressung oder würden Sie d'accord gehen? Ja, ganz herzlichen Dank zunächst erstmal für die Einladung. Danke. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich jetzt an dieser Diskussion teilnehmen darf. Ich glaube, dass wir ein Phänomen beobachten können. Der Begriff Krieg bezieht sich auf einen Teil dieses Phänomens. Aber letzten Endes sind bestimmte Begriffe auch über das Internet immer wieder bemüht, tauchen verstärkt auf. Und die Tatsache, dass man Worte als Waffe benutzt, zeigt, dass wir uns in einer Art Krieg befinden, durchaus. Und diese Pandemieerfahrung hat mich auch aufgerüttelt. Vor 2019 gab es eine Begebenheit, denn man hat ja dort den Aachener Vertrag unterschrieben zwischen Deutschland und Frankreich, diesen Freundschaftsvertrag, eine Art Erneuerung des Élysée-Vertrages, um die deutsch-französische Freundschaft zu bekräftigen und zu erneuern. Als dieser Vertrag unterzeichnet wurde, gab es einen regionalen rechtsextremen Abgeordneten aus Frankreich, der ein Video gedreht hat und der sagte, die französische Regierung hat beschlossen, Lothringen und Elsass an Deutschland zu verkaufen. Ich habe auch gelacht, Sie lachen auch, aber das ist von Hunderttausenden im Internet angeschaut worden und angeklickt worden. Und es gab eine Strömung und das hat natürlich Besorgnisse und auch Ressentiments hervorgerufen, die sozusagen auf die Vergangenheit zurückgehen. Und man sagte also, dass wieder plötzlich das 19. Jahrhundert an der Tagesordnung war. Und 3 Tage lang haben wir im Radio France Inter hat diese Information nicht wahrgenommen. Die französische Regierung hat 3 Tage lang gar nichts unternommen. Sie war wie gelähmt und hat nichts getan. Und diese Information ist aber immer weiter verbreitet worden. Dass niemand hat im Internet den Text des Vertrages von Aachen, des Aachener Vertrages, in französischer Version finden können. Und das letzten Endes war auch ein Problem. Und es war zum Schluss die deutsche Botschaft in Frankreich, die mir den französischen Text zur Verfügung gestellt hat, um nachweisen zu können, dass es nicht so war. Und natürlich war im Vertrag mitnichten die Rede vom Verkauf Lothringens und des Elsass. Und ich habe also eine Sendung produziert, um wirklich gegen diese Fehlinformation vorzugehen. Und das wiederum hat sehr viele Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst. Menschen, die mir sagten, sind Sie sicher, dass das stimmt, was Sie da behaupten? Menschen, die vielleicht nicht gewohnt sind, solche Vertragstexte zu lesen. Und dann gab es auch Hörermeinungen, die sagten, wenn ich jetzt den Text so lese, dann sieht das so aus, dass Frankreich in den Krieg eintreten muss, wenn Deutschland angegriffen wird. Aber das ist ja in der NATO-Beistandsklausel seit 1949 eigentlich, 1959 beschlossen worden. Und das wissen viele auch nicht. Und dann wurde mir gesagt, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Was heißt das? Genau, also da gab es sehr viele Ängste, sehr viele Besorgnisse, sehr viel Unverständnis auch, die sich durch solche Reaktionen äußerten. Und kurze Zeit später gab es eine weitere Information dieser Art. Frankreich hat den Marrakesch-Pakt unterzeichnet, den Migrationspakt. 150 Länder haben diesen Pakt unterzeichnet, also eine Art Empfehlung, Best Practices, was macht man, wenn eben Migrationswellen über ein Land hereinbrechen. Das sind Empfehlungen. Das heißt, niemand muss nichts. Es ist nicht auferlegt. Marine Le Pen gibt eine Pressekonferenz, um zu sagen, Frankreich hat sich mit der Unterzeichnung dieses Vertrages dazu verpflichtet, 1,5 Millionen mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Es war eine Information, die natürlich auch gezielt so abgegeben wurde, um die Bevölkerung zu schockieren. Und die Regierung, was tat sie? Wiederum nichts. Sie hat nicht reagiert. Das landete in einer Schublade. Und auch da brauchte es Tage über Tage, damit man eine Gegenreaktion verbaler Art organisiert. Das heißt, wir haben zu lange uns in der Sicherheit gewogen, dass solche Dinge keinerlei Bedeutung haben. Und Brexit hat ja schon gezeigt, was passiert, wenn gezielt Desinformationen im Umlauf sind und was es dann durchaus für politische Schlussfolgerungen haben kann. Und auch Trump. Also Desinformation ist durchaus ernst zu nehmen. Und es gibt politische Akteure, die eine Möglichkeit finden, daraus Profit zu schlagen, indem sie lärmen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, Krieg ist ein Begriff, der Angst macht, der bedrohlich ist. Und natürlich würde ich sagen, dass wir noch nicht gut genug erklärt haben, unseren Bürgern, dass Krieg der Elefant im Raum ist. Und natürlich wird Krieg auch sehr häufig als Wort benutzt. Das war ja auch zu Zeiten der Pandemie. Alles ist Krieg. Und manchmal wird es auch übertrieben benutzt. Aber hier, wo es nicht so sichtbar ist, wird es eben nicht gesagt. Und dann gab es eben auch nach dem 7. Oktober überall antisemitische Graffiti in Paris. Und das Geld kam von einem pro-russischen Oligarchen. Und in Anbetracht solcher Ereignisse ist man nicht in einer Kampagne der Desinformation, sondern wir sind in einer Aktion, in einer politischen Aktion, einer kriegerischen Aktion. Ganz herzlichen Dank. Es war gut, dass Sie diese Beispiele alle hier auch noch mal in Erinnerung gerufen haben. Denn wir sind natürlich uns hier alle im Raum einig darüber. Aber diese Meilensteine noch mal aufgerufen zu haben, ist sehr hilfreich. Diese Beispiele 2019, 2020, das ist ja schon 5 Jahre her. Sind wir immer noch so naiv, Herr Grassmith? Damit komme ich zu Ihnen. Dieser hybride Krieg, diese Bedrohung ist ja allgegenwärtig. Wird sie ernst genommen inzwischen? Sind Sie sich darüber im Klaren? Sind Sie als saarländischer Rundfunkvertreter dabei, auch etwas dagegen zu unternehmen? Sind Sie dabei, es ernst zu nehmen? Oder haben wir eine hybride Kriegsführung, die wir lange zu unterschätzt haben?
Ich einfach mal akzeptieren, dass wir in dieser Auseinandersetzung um die Informationen, um die wahren Informationen sind. Und das ist eine sehr ernste Auseinandersetzung. Und wenn die Gesellschaft das nicht wirklich kapiert und auch die richtigen Schlüsse daraus zieht, dann kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus. Und die Nummer heißt, die Demokratie ist in Gefahr. Und wir sehen doch, dass über Informationen oder gezielte Falschinformationen die Institutionen des Staates, auch die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel, desavouiert werden. Und wenn wir nicht die richtigen Schlüsse ziehen, wenn wir auch die Menschen nicht in die Lage zunehmend versetzen, mit mehr Medienkompetenz besser zu unterscheiden, was gut recherchierte Informationen sind und wo werde ich gezielt in die falsche Richtung gelockt. Ich kann auch noch ein Beispiel anfügen. Das stammt sogar aus 2015. Da wurde ein Nachbar von mir verunsichert, als die Flüchtlingskrise über Deutschland dann auch hereinbrach, sind die auf ein Video gestoßen. Und da haben sie meine Frau gefragt, sag mal, stimmt das, dass die uns jetzt unsere Häuser wegnehmen? Und meine Frau hat gefragt, wen meinst du denn mit die? Also die Nachbarn sind Rentner, die haben ihr Haus abbezahlt, die sind finanziell abgesichert, aber sie sind irgendwann im Internet mal falsch abgebogen. Und das ist das Fatale, dass dieser Mechanismus immer noch sehr wenigen Menschen bekannt ist, dass wenn ich einmal Informationen oder Videos geliked habe oder auch nur angeschaut habe auf YouTube, dass der Algorithmus sagt, okay, du interessierst dich dafür, dass Flüchtlinge sozusagen jetzt das Land übernehmen und so weiter, da habe ich noch 1000 Videos mehr davon. Und so wird dann plötzlich eine Realität scheinbar geschaffen und oft geht es über das Thema Angst bei den Menschen. Und den Menschen auch nochmal diese Angst zu nehmen, das ist natürlich auch unser Auftrag. Aber wir müssen sie natürlich dann auch als Medium, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk überhaupt erreichen. Und das ist das Fatale, was momentan zusammenkommt, dass wir auf der einen Seite eine Übernahme der Informationsmacht durch die Tech-Konzerne haben und deren Algorithmen. Und meine Hoffnung von früher, dass eigentlich, ich sag mal, die autokratischen Systeme es viel, viel schwerer haben werden, weil ja alle auf gute Informationen weltweit zugreifen können. Die hat sich leider, muss ich sagen, da war ich dann zu naiv, total zerschlagen, weil teilweise das Gegenteil der Fall ist. Und das hätte ich mir ehrlich gesagt, als ich noch Arabischer Frühling und so weiter da noch Hoffnungen mit verbunden habe, gar nicht vorstellen können, dass ich das Ganze so schnell ins Negative drehen kann. Und für uns ist das natürlich dann auch Auftrag, als öffentlich-rechtliches System, dem auch nochmal was entgegenzusetzen. Und daran arbeiten wir sehr hart, aber es ist schon sehr viel passiert. Und meine These ist, wenn wir nicht schnell jetzt handeln und die Kräfte dann auch in der Politik, in der Gesellschaft nochmal bündeln, auch in der Bildungspolitik, dann wird es ganz, ganz schwer sein, auch ein einiges Europa zu retten.
Merci, vous avez déjà fait la transition vers ma deuxième partie, parce qu'après le constat, ce que je pense...
Ja, Sie haben, danke, Sie haben schon in den zweiten Teil übergeleitet, denn genau der beschäftigt sich mit dem Teil, wie reagieren wir? Wir haben ja eine dreigeteilte Diskussion, also wie statten wir die BürgerInnen aus und befähigen sie medientechnisch? Und im dritten Teil hatte ich vorgesehen, die Frage zu stellen, wie können wir eine neue Erzählung über Europa vorschlagen, anbieten für die, die sie hören wollen und gegen die, die es zerstören wollen. Ja, Medienerziehung ist sozusagen die erste Etage der Rakete. Sollte man das als Pflichtfach einführen mit einem Programm, das selbst europaweit vielleicht sogar abgestimmt ist oder wenigstens in Deutschland im föderalen System bundesländerübergreifend? Zunächst die Antwort der Politik, denn die Journalisten haben ja bereits angefangen zu antworten.
Natürlich in den Schulen eine viel größere Rolle spielen muss, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch in unterschiedlichen Formen. Nun ist der Ruf danach, immer wieder ein gesondertes Fach für eine gesonderte, herausgehobene Fragestellung in unserer Gesellschaft herbeizuführen, immer ganz schnell und laut erhoben. Aber wenn wir das jedes Mal machen, dann haben wir kaum noch was für Rechnen und Lesen an Stunden übrig, weil die Kinder sollen zu allem Möglichen jeweils gesondert in gesonderten Schulfächern unterrichtet werden. Ich glaube, dass es vielleicht der klügere Ansatz ist, im Unterrichten des jeweiligen Fachs die Möglichkeiten, die dabei bestehen, stärker zu nutzen. Man kann, ich finde auch mal ein bisschen so gar nicht einen besonders naheliegenden Gedanken aufgreifend, auch in einem Mathematikunterricht darauf hinweisen, wenn man Statistik macht, wie auch Statistiken gefälscht werden können. Wie das aussehen kann, wie man das voneinander auch darstellen kann. Eine Möglichkeit. Natürlich ist es im Fach Deutsch eine Möglichkeit, wie man auch durch Sprache, durch Wortwahl, durch Satzstellung etc., was man ja auch ohnehin machen muss, sagen wir mal, manipulativ wirken kann. Die Rede als solches, wie sie gestaltet ist, wie Rhetorik eingesetzt werden kann, um Menschen auch emotional zu erreichen und dann wiederum dahinter auch ganz gefährliche Botschaften auch zu platzieren. Also das sind so ein paar Beispiele, wo ich sage, wo man im Unterricht Stoff als solches, die spezifischen Anforderungen, die ja das Thema Medienkompetenz jetzt nochmal mit sich bringt, auch platzieren kann. Man kann im Informatikunterricht auch die Frage von Algorithmen und wie wirken sie und was heißt das etc. Kann man sehr praktisch auch machen und nochmal deutlich machen, wie ist das im Umgang mit diesen Plattformen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben, die einen kleinen Vorsprung haben vor ihren Schülerinnen und Schülern, was diese Fragen angeht, um es mal sehr freundlich zu formulieren. Das ist natürlich dann schon wiederum staatliche Aufgabe. Wir haben dann das Thema Lehrerfortbildung in unseren Instituten, wo wir dazu animieren müssen, sie auch zu besuchen und das als einen wichtigen Punkt für sie dort auch zu erkennen. Und da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, denn dieser Vorsprung, den ich angesprochen habe, erscheint mir nicht immer gegeben zu sein. Wie man das kompensieren kann, ist dann so eine andere Geschichte. Aber man kann das auch diskursiv mit Schülerinnen und Schülern auch mal machen und auf diese Punkte auch hinweisen. Aber das ist, glaube ich, so ein Schlüsselmoment. Wir müssen natürlich auch gucken, dass Lehrerinnen und Lehrer dort gut fortgebildet sind, damit sie auch diese Möglichkeiten haben. Es gibt auch tatsächlich auch dankenswerterweise durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gute Hilfsinstrumente. Das macht die ARD, das macht der Saarländische Rundfunk in unserem Land mit entsprechenden Programmen und Instrumenten. Und in dem Fall will ich auch das ZDF benennen, ZDF Goes Schule, ich glaube so heißt das Pilotprojekt, das dankenswerterweise bei uns im Saarland jetzt gestartet worden ist, wo dann toll aufbereitete Inhalte auch für einen Online-Unterricht und für neue Medien Einsatz dort wunderbar vorbereitet sind, wo man auch dann bei dieser Gelegenheit nochmal sehen kann, okay, wie ist das mit den Quellen? Welche Quellen sind verlässlich? Worauf kann ich zurückgreifen? Und was passiert, wenn ich auf eine nicht verlässliche Quelle zurückgreife? Wie kann es trotzdem logisch klingen, aber es falsch sein? Da bin ich dankbar, da wird dann auch von Profis, sagen wir mal, die sowas auch toll aufbereiten können, auch echtes Material für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt, dass man dann relativ einfach, ohne dass man das für sich selber neu erfinden muss, im Unterricht auch einsetzen kann.
Aber Sie haben eine Gegenfrage selbst indirekt gestellt. Wenn Deutschland beschließt zu investieren, zum Beispiel für die nächsten 10 Jahre in Infrastruktur und so weiter, dann sollte man sich nicht vielleicht fragen, ob auch in Bildung und in Information investieren nicht auch eine Infrastruktur Investition darstellt. Also das betrifft eben auch die Investition in Lehrer, in Bildung überhaupt. Wie können Sie als Intendant, als die Politik vielleicht überzeugen?
Die Anstrengung. Und da müssen alle investieren. Die Politik muss investieren. Und zwar, es muss relativ schnell gehen. Es gibt unterschiedliche Wege, ob man jetzt ein eigenes Schulfach macht oder eben darauf setzt, dass man es sozusagen als Querschnittsaufgabe, aber es muss jetzt wirklich auch was passieren. Wir haben bei uns eine Stelle extra auch dafür eingerichtet. Wir haben diese Module entwickelt und auch ein Budget dafür in sehr schwierigen Zeiten trotzdem zur Verfügung gestellt, haben auch die Kräfte nochmal mit der Landesmedienanstalt zusammen gebündelt. Ich gehe persönlich auch dann in die Klassen, teilweise in die Gymnasien, mache dort Veranstaltungen. Das ist für mich auch sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann auch nochmal sehe, wie sich das Mediennutzungsverhalten dann von jungen Menschen auch komplett verändert hat. Ja, das ist traurig, wenn man als jemand, der aus Hörfunk, Fernsehen auch kommt, dann nachfragt, okay, wer von euch schaut noch Fernsehen, wer von euch hört noch Radio? Und die Reaktionen sind dann doch extrem verhalten. Beim Radio sieht es noch ein bisschen besser aus als beim Fernsehen. Und da sieht man ja auch, wo der Auftrag ist. Ja, und gleichzeitig müssen wir aber wirklich alle Energie, das ist wirklich aus meiner Sicht ganz, ganz dringend, und nicht nur in den Schulen, sondern es betrifft alle gesellschaftlichen Schichten, auch unabhängig übrigens von Bildung. Ja, es lassen sich auch Akademiker hinters Licht führen durch Desinformation. Also wir müssen irgendwo versuchen, die Kräfte so weit zusammenzubringen, dass wir die Menschen wieder besser erreichen, dass wir ihnen auch auf den Plattformen, wo sie sich vermeintlich informieren, auch gute, qualitativ gute Inhalte zur Verfügung stellen. Das ist auch Auftrag natürlich auch für uns. Und das geht nicht, indem man einfach nur sagt, so ein bisschen guter Wille, sondern man muss Geld in die Hand nehmen. Wir müssen zum Beispiel auch Journalistinnen und Journalisten qualifizieren, damit sie dann entsprechende Inhalte auf Instagram, auf TikTok oder für YouTube dann auch bereitstellen können. Und wir müssen sehr viel investieren, um diese Inhalte auch dann per Distribution zu den Menschen zu bringen. Und wie gesagt, wir versuchen unseren Teil, den anderen Teil muss die Gesellschaft, muss die Politik, aber auch andere Institutionen in der Gesellschaft dann auch erbringen. Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung.
Vielleicht tatsächlich in Ergänzung. Man muss, glaube ich, schon gucken, wie Sie sagen, dass es kein Entweder-Oder ist. Und auch digitale Infrastruktur ist Infrastruktur. Ob wir jetzt immer Bildungsausgaben auch zu Infrastrukturausgaben auch unter haushaltsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten definieren können, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Nur finanziert werden muss es. Und als Beispiel, was die Finanzierung angeht, der Digitalpakt Schule, jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag, gibt uns da nochmal einen Hinweis darauf, dass Gott sei Dank etwas, was sehr gut angefangen hat, jetzt auch noch fortgesetzt werden kann. Denn diese digitalen Inhalte, die zum Beispiel bei ZDF Go Schule zur Verfügung gestellt werden und ein tolles digitales Produkt ist, was man im Unterricht einsetzen kann, funktioniert ja nur, wenn ich auch die digitale Infrastruktur dafür tatsächlich in dieser Klasse habe. Und wir werden jetzt in der nächsten Zeit, und das ist jetzt nicht in vielen Jahren gedacht, definitiv für jeden Schüler ein iPad zur Verfügung gestellt haben in den weiterführenden Schulen. Und dann kann er damit arbeiten, dann kann er auch den Umgang damit lernen. Also ich kann ihm auch die praktische Möglichkeit geben, damit letztendlich umzugehen. Auch das ist digitale Infrastruktur und es löst ja wiederum an konsequenterweise auch Folgeinvestitionen aus, die auch getätigt werden müssen. Denn das digitale iPad nützt oder das iPad nützt natürlich nur dann was, wenn ich auch erstens die Schule angeschlossen habe an schnelle Internet und zweitens dann in dieser Schule auch WLAN ist. Also das schafft dann sozusagen auch einen neuen digitalen Infrastrukturraum in und um die Schulen letztendlich herum. Also da wird schon, glaube ich, massiv auch jetzt hinein investiert werden können. Aber das ist nicht ganz trivial, weil es muss ja auch ein System sein. Das ist quasi wie Schulbuchausleihe 2.0. Denn bislang sind irgendwann in den Sommerferien die Eltern mit ihren Kindern zu der Schule gefahren bei uns und haben große Taschen mit schweren Büchern nach Hause geschleppt. Und wir haben dann auch eine Schulbuchausleihe aufgelegt, wo man dann für günstigeres Geld nicht die Bücher alle selber kaufen muss, sondern gibt sie dann letztendlich nochmal zurück. Und jetzt bei Schulbuchausleihe 2.0 habe ich eben das iPad und dann müssen die Schulbuchverlage jetzt dafür sorgen, dass das ein oder andere, was ich vorher an schwerem Schulbuch mit mir rumgeschleppt habe, eben jetzt zugänglich ist über dieses iPad. Aber das Schöne daran ist ja, dass die Digitalisierung des Unterrichts eben mehr ist, als nur das Biologiebuch jetzt in digitaler Form vorliegen zu haben, sondern dass es Videoformate dazu gibt, dass ich unterschiedliche Lernfortschritte auch abbilden kann und ich erst quasi die nächste Stufe tatsächlich erreiche, wenn ich Vorangegangenes auch nochmal nachweislich abprüfen konnte und das auch digital passiert und solche Dinge. Also da sind wir gerade in einem großen Transformationsprozess, bei dem schon richtig viel Geld in die Hand genommen wird. Und ich glaube aber, dass es auch notwendig ist, auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Es gibt sicherlich viele private Haushalte, wo die Kinder ohnehin zu Hause vielleicht ein iPad schon hätten oder ein Handy. Aber nicht alle Haushalte haben das und so kann ich einfach dafür sorgen, dass alle den gleichen Zugang auch zu digitalen Endgeräten haben und den Umgang damit auch lernen können.
Merci. Et l'idée peut...
Danke. Der Gedanke, dass man ein Fach daraus machen könnte aus der Medienkompetenz, zielt ja auch darauf ab, dass man das Ganze validieren und evaluieren kann. Und das hat ja Emmanuel Macron sozusagen auch thematisiert. Es geht im Prinzip darum, wie wenn man einen Führerschein macht, ab einem bestimmten Alter, dass man mit 17 Jahren in der Lage ist, eine Fehlinformation zu erkennen. Also eine Art digitaler Führerschein. Und wie sieht das auf der Bundesebene aus?
Sagt und Hessen auch, bei den weiterführenden Schulen ist so eine, ist es schon wieder kritisch. Ich glaube, da sollten wir jetzt vielleicht weniger über ein Verbot, sondern mehr tatsächlich über den guten Umgang mit diesen Geräten auch reden. Aber in der Grundschule, glaube ich, auch aus unterschiedlichen Gründen, brauchen die Kinder nun wirklich nicht dringend, während der Unterricht läuft, den Zugang zu ihrem eigenen Smartphone. Aber das ist manchmal auch weniger ein Problem mit den Kindern, sondern eher ein Problem mit den Eltern.
Das ist interessant. Sie sprechen von digitalen Inhalten im Unterricht. Aber man hat ja noch einen Lehrer, eine Lehrerin, und der kann ja auch Fehlinformationen oder Desinformationen liefern. Der kann ja auch seine politischen Ansichten darbieten. Und damit komme ich auf eine Initiative zu sprechen, die von Reporters sans Frontières ins Leben gerufen wurde, nämlich seriöse, vertrauenswürdige Quellen zu erkennen und eine Art Zertifikat. Wie sieht das aus? Ja, ich möchte ganz kurz noch auf die Schule zu sprechen kommen. Es ist wirklich wichtig, und das aus einem Grund. Wir haben einen Generationenbruch zum Beispiel. Ich habe Medien kennengelernt über meine Eltern, weil wir natürlich die gleichen Medien genutzt haben. Wir haben zusammengeschaut, Fernsehen oder so. Heute gibt es einen Bruch zwischen Eltern und Kindern in der Mediennutzung hinsichtlich der Werkzeuge, hinsichtlich der Formate, die Eltern und Kinder schauen. Es sind nicht mehr die gleichen. Und ein junger Mensch, der im Internet surft, ich weiß nicht, mit 10, 11 vielleicht, die sind auf jeden Fall sehr viel jünger als noch vor einigen Jahren. Und ein 10-Jähriger hat natürlich nicht die Fähigkeit, das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden. Und die Geografie der Medien ist mir sozusagen behutsamer Stück für Stück über meine Eltern beigebracht worden. Der Jugendliche heute ist auf sich allein gestellt. Ich glaube jetzt nicht an diesen Führerschein, an diese Idee eines digitalen Führerscheins, aber an diese Initiation, an diese Einführung. Das heißt, man muss jemanden heranführen, um zum Beispiel zu sagen, eine Information, die nicht überprüfbar ist. Es ist ein Unterschied, ob man einen Internetartikel liest, wo die Quelle nicht verlässlich ist, oder ob jemand 6 Monate lang mit einem 10-köpfigen Journalistenteam recherchiert hat, um einen Artikel zu schreiben. Und wir haben auf jeden Fall in Frankreich das Thema Presse über eine Themenwoche einmal im Jahr, im Schuljahr. Und da kommen sehr viele Journalistinnen und Journalisten an die Schulen. Da gibt es Verbände, Vereine, die sich gegründet haben, um ganz genau Journalismus und die Bedeutung und die Wichtigkeit in Schulen zu erklären, vor Ort. Das heißt, es sind Formate, die für Jugendliche, für ganz junge Jugendliche geschaffen wurden. Neulich habe ich eine Reportage gesehen. Wunderbar. Man hat Kindern im Alter von 10 bis 12 ein Foto gezeigt. Ein Krokodil, das aus einem Gully rauskam in Paris. Man sagt so, dieses Foto wurde während der Überschwemmungen in Paris gemacht. Es gab vor einigen Jahren. Also man sieht ein Krokodil, das aus einem Gully kommt, und fragt das Kind, stimmt das oder nicht? Und dann gibt es eine Diskussion, die sich dann entfacht zwischen den Kindern. Woher soll man wissen, ob das stimmt oder nicht? Einige sagen, aber es gibt doch keine Krokodile in Paris, das ist nicht normal, das ist nicht das natürliche Umfeld. Andere sagen, na, warum nicht? Mit diesen Überschwemmungen sind die vielleicht irgendwie reingeschwemmt worden. Aber es gibt doch ein Foto, und dann gibt es einige, die sagen, wenn es ein Foto gibt, dann muss das ja stimmen, sonst gäbe es das Foto nicht. Obwohl es nicht stimmte. Und das Bildungsministerium hat also für diese Alterskategorie 10 bis 12 sozusagen etwas geschaffen, dass man in 3 Klicks überprüfen kann, ob eine Information stimmen kann oder nicht, ob sie plausibel ist oder nicht. Und das finde ich wunderbar. Das heißt, das formt den kritischen Geist, das kritische Denken und auch die Distanz. Das heißt, ein Foto muss nicht bedeuten, dass das Ganze stimmt. Ein Foto kann man auch retuschieren und manipulieren. Und es gibt noch eine andere Übung, die bei den Pressewochen benutzt wird. Man sieht Menschen, die lachen. Und man fragt die Kinder, was seht ihr? Na, wir sehen Menschen, die lachen. Und dann wird das gleiche Foto nochmal gezeigt in einer etwas größeren Auflösung, also mit einem größeren Rahmen. Und man sieht plötzlich einen Mann, der die Waffe auf diese Menschen richtet, die lachen. Und dann sagt man, das ist natürlich was anderes. Und dann gibt es das dritte Foto, was nochmal sozusagen weggezoomt ist. Und man sieht dann eine Kamera. Und dann stellt man fest, das ist also ein Film, der gedreht wird über einen Mann, der die Waffe auf Menschen richtet, damit sie lachen. Diese Übung wird benutzt, um Kindern zu zeigen, dass das, was man auf den ersten Blick vermeintlich sieht, nicht unbedingt realistisch sein muss und dass man immer den größeren Kontext sehen muss. Um auf die Frage zurückzukommen, die Sie gestellt haben. Es gibt natürlich mehrere Antwortebenen. Ja, die Schule ist wichtig, natürlich. Denn das sind die künftigen BürgerInnen, die dort geformt und geschult werden. Es gibt aber auch eine staatliche Verantwortung, die Regulierung über Regierungen, nationalstaatlich, europäisch, auch das ist wichtig. Natürlich darf es nicht dazu führen, dass Freiheiten zu sehr eingeschränkt werden. Man muss den Freiheitsgedanken beibehalten. Und dann gibt es noch eine Ebene. Die Ebene, und die bezieht sich auf das Universum der Informationen, also auf die Berufskategorien, die da vertreten sind. Wir bei Reporters sans Frontières sagen, das Stichwort ist Trust, das Vertrauen. Wie schaffen wir es, dass Menschen wieder Vertrauen in das Universum der Informationen haben? Wir haben mit Forschern und Journalistinnen und Akademikern, mit Gewerkschaftern gearbeitet. Aus ganz Europa haben sie befragt. Viele kamen aus dem öffentlichen Medienbereich, Deutschland, Frankreich, Polen. Und diese Gruppe hat also einen Kriterienkatalog aufgestellt. Was heißt es, eine Qualitätsinformation zu haben? Transparenz hinsichtlich der Eigentümerverhältnisse des Mediums. Ist die Information von Menschen gemacht oder von Robotern? War KI im Spiel? Wie geht man mit Dementis um oder mit Richtigstellungen? Macht man das auf der drittletzten Seite oder geht man offensiv damit um und stellt es ganz vorne auf die Internetseite und so weiter? Und damit wird eine Norm geschaffen, wie für Strom. Das heißt, es gibt ja diese Normalisierungsinstitute, die Standards vorgeben, das DIN-Institut, und das gibt es ja auch in anderen Ländern. Da gibt es also eine Norm. Und diese Norm gibt es auch für Qualitätsjournalismus. Das heißt, eine unabhängige Struktur stellt Kriterien auf, um diese Norm aufzustellen. Und diese Norm erlaubt es zu sagen, ja, Sie erfüllen die Kriterien von Qualitätsjournalismus. Die großen Plattformen, Google und Facebook zum Beispiel, sollten sie auch nutzen, aber nicht um die Bösen zu bestrafen, sondern um die positiven Beispiele des Qualitätsjournalismus hervorzuheben. Falschinformationen sind ja oft im Umlauf, gerade auch wenn es um spektakuläre Dinge geht. Wir müssen die Qualität sozusagen in den Vordergrund stellen. Sie muss betont werden. Das Problem besteht darin, dass wir gegenwärtig feststellen, dass die Meta-Gruppe oder andere Plattformen, und das Fact-Checking ist jetzt sozusagen abgeschafft worden, das wurde kürzlich verkündet. Das heißt, es ist jetzt die Trumpsche Definition von Information und von Wahrheit. Und das ist natürlich nicht unbedingt förderlich für einen Qualitätsjournalismus. Das heißt, es gibt tausende von Medien, von Presseorganen, die das praktizieren, in Afrika zum Beispiel. Das ist auch sehr interessant. Dort interessiert man sich für Qualitätsjournalismus, Man hat ja immer eher das Klischee, dass dort alles etwas chaotisch zugeht, aber diejenigen, und gerade weil es so oft so ist, wollen sich einige hervorheben über Qualitätsjournalismus. Es gibt keine eine richtige Lösung, um gegen Fehlinformationen, Desinformationen vorzugehen. Es braucht mehrere Hebel und jeder hat dann noch seine eigene Prägung. Wichtig ist festzustellen, dass wir gegenwärtig in einer politischen Situation verhaftet sind, die sehr negativ aussieht und nicht unbedingt zugunsten von Qualitätsjournalismus ist. Schauen wir Moskau an, da gibt es das Bedrohungsszenario, aber nicht nur in Moskau, sondern schauen wir nach Washington, auch da schlägt man eine andere Gangart an. Ja, wir sind ja hier in menschlicher Intelligenz vereint. Und ich habe, ungeachtet unserer menschlichen Intelligenz, sozusagen vorhin meine Fragen, die ich stellen wollte, in den Computer eingegeben und habe die KI gefragt, wie lange ich für meine wichtigen Fragen brauche, damit wir noch Zeit für Diskussion haben. Und nun möchte ich noch fragen, wer muss regulieren? Auf welcher Ebene? Europa? Auf der europäischen Ebene? Wir erleben gegenwärtig auch Manipulationen rund um den Terminus Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und vorhin habe ich ja gefragt, geht es hier um Krieg oder um Erpressung? Eine Frage an Sie, Frau Rehlinger. Und wir haben ja auch in diesem Winter auch eine Art Bedrohung, Erpressung erhalten von Washington. Wenn Sie die Plattform regulieren, werden wir entsprechend reagieren und der grundlegende Schutz wird dann nicht mehr gegeben sein. Sind wir in einer Falle gefangen? Und welche Waffen, welche Möglichkeiten, welchen Spielräume haben wir, um trotzdem zu regulieren irgendwie?
Na, die wesentliche Antwort tatsächlich darauf ist Europa. Also wenn wir eine Chance haben, all dem etwas entgegensetzen zu wollen, dann ist es eine klare, abgestimmte, aber eben auch konsequent vorgetragene Haltung Europas. Das gilt für die handelspolitischen Fragen, unter anderem, das gilt für Rohstoffpolitik, aber eben auch für Digitalpolitik und für die Regulierung von Plattformen. Eigentlich müsste man das natürlich weltweit machen, aber da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, wie uns das wirklich gelingen kann, ohne dass ich es damit aber auch aus dem Auge verlieren möchte. Aber es wäre schon gut, wenn wir es auf europäischer Ebene hinbekommen. Und da brauchen wir schon auch eine Verantwortlichkeit für diejenigen, die Plattformen betreiben, über diese Inhalte. Und wir sehen ja eher eine Bewegung, wo sich Plattformbetreiber von der Richtigkeit der Inhalte, die auf ihren Plattformen dann veröffentlicht werden, distanzieren und zurückziehen. Das haben wir jetzt gerade erst wieder kürzlich erlebt. Und ja, dort werden dann viele Dinge vollkommen fälschlicherweise miteinander vermischt. Dort gibt es Akteure, die sind eigentlich Wirtschaftsakteure, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise demokratisch legitimiert werden. Spielen sie allerdings jetzt gerade in der Politik der Vereinigten Staaten eine Rolle und nutzen dann dort auch noch an und für sich Instrumente, die niemandem eigentlich zur Verfügung stehen, dann eigentlich für ihre wirtschaftlichen Interessen. Also um es mal ganz genau zu sagen, wenn dort eben Elon Musk jetzt, der nun mal wirklich überhaupt gar nicht zur Wahl stand, aber jetzt dort Politik gestaltet, und zwar auch noch in dem Sinne, dass er dann politische Entscheidungen in den USA befördert, die ihm wiederum eigentlich nur wirtschaftlich dienen sollen, dann haben wir eine Situation, wo überhaupt keine Fake News im Spiel sind, aber die tatsächlichen News alle katastrophal sind. dem muss man, glaube ich, schon noch mal was entgegenstellen. Und das ist eben Europa, und indem man sich einfach nicht erpressbar macht. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Akteure, die nutzen auch diesen nicht hinreichend regulierten Raum, um jetzt vielleicht keine eigenen wirtschaftlichen Interessen, zumindest nicht vordergründig für ihr Unternehmen, aber für ihre geopolitische Ausrichtung zu befördern. Also wenn ich nach Russland blicke, wenn ich nach China blicke, dort geht es natürlich darum, dass es um einen geopolitischen Machtkampf gerade geht. Und wo es auch um die Frage geht, welches System ist das Beste? Wir leben in einem liberalen System, in einer liberalen Demokratie. Und die Systemfrage wird eben gerade neu gestellt. Und es wird versucht, unter Beweis zu stellen, dass die liberale Demokratie nicht mehr in der Lage ist, wie zugegebenermaßen, große, aber bewältigbare Aufgaben zu lösen. Dadurch, dass sie erstens größer gemacht werden, als sie sind, und zweitens die Ängste, die Menschen haben, geschürt werden und diese Menschen dann zu schwierigen politischen Erscheinungen gedrängt werden, die wiederum dazu dienen, in einem nächsten Schritt unsere Demokratie letztendlich auch zu untergraben oder ein Stück weit auch zu schwächen. Und das jetzt nicht nur, auch hier in Deutschland haben wir es erlebt, wir haben es erlebt bei der Europawahl, wo das eine Rolle gespielt hat. Und ganz dramatisch wird es dann, wenn sozusagen aus, sagen wir mal, wirtschaftlichen Partikularinteressen und geopolitisch und geostrategischen Motivationen heraus mit unterschiedlichen Ideen, aber trotzdem in der Sache fatal zusammenwirkend, die Kräfte dann anfangen, am gleichen Punkt ihre Wirkung zu entfalten. Und wenn das dann Stück für Stück immer wieder irgendwo in Europa passiert, dann wird irgendwann tatsächlich die Summe der kleinen Teile doch zu etwas sehr Großem. Und wenn wir uns das jetzt nochmal ansehen, in Rumänien, immerhin Mitglied der Europäischen Union, eine Wahl wiederholt werden musste, weil eben festgestellt worden ist, dass es eine Desinformationspolitik gegeben hat, die auf das Wahlergebnis sich so ausgewirkt hat, dass man es nicht mehr als rechtmäßig zustande gekommen betrachten kann. Wenn man sich nochmal anguckt, wie auch Informationspolitik zum Beispiel in Georgien auch stattgefunden hat und welche Konsequenzen das in Georgien jetzt nochmal hervorgerufen hat. Ich war gerade letzte Woche in Moldau gewesen. Dort stehen im Herbst nochmal Wahlen an zum Parlament und es gibt dort auch ernstliche Befürchtungen. Ich habe mit den Vertretern dort gesprochen, dass auch von russischer Seite massiv durch Desinformationspolitik dort eingewirkt wird und damit eigentlich die Einigkeit, die in Europa bestehen kann, untergraben wird, weil dort suggeriert wird, dass wenn man zum Beispiel aus moldawischer Sicht gerne Teil dieses Europas werden möchte, verhindert werden soll, dass wir Einigkeit herstellen will, dass man sich einen russischen Machteinfluss auch weiterhin sichern will, im Übrigen an der Grenze zur Ukraine, an einer quasi einer Südflanke, dann bekommt das eben eine Dimension, die destabilisierend für die Demokratien und letztendlich auch weiterhin destabilisierend für einen Frieden in Europa wirken kann, wo man schon sagen kann, das kann man nicht einfach ungehindert passieren lassen. Und das ist mehr als nur die Behauptung, dass irgendwie Starmer, Macron und Merz im Zug unterwegs waren und irgendein Papierchen zerknüllt haben und dazu eine irre Geschichte erzählt wird, sondern das ist in der Auswirkung mehr als einfach nur eine irre Geschichte zu erzählen.
Welche Maßnahmen müsste man als erste ergreifen? Verbote? Sollte man X verbieten, die sozialen Netze? Weil für mich als Journalistin ist es schlimm zu sagen, sollte man nicht vielleicht bestimmte Medien verbieten? Das ist ja nicht in unserer DNA. Was machen wir jetzt?
Der richtige Weg sind. Regulierung, ich sag mal, früher hätte man gesagt, darf nicht zu viel Macht in einer Hand konzentriert sein. Deswegen hat man Kartellämter zum Beispiel. Nur wenn natürlich, wie zum Beispiel jetzt in den USA, wo die meisten großen Tech-Konzerne unterwegs sind, und wir haben ja gesehen, wer alles bei der Vereidigung von Donald Trump in der ersten Reihe dann hinten dran stand. Ja, das sind massive wirtschaftliche Interessen und die wollen natürlich nicht reguliert werden oder zum Teil auch zerschlagen werden, weil einfach sich immer mehr Geld und immer mehr Macht auf ganz wenigen Köpfen sozusagen dann konzentriert. Wir werden mit Verboten, ist meine Prognose, nicht sehr weit kommen. Deswegen setze ich eher darauf, was können wir dem auch entgegensetzen. Und ich glaube, dass die Zeit für auch von der Gesellschaft getragene Mediensysteme wichtiger denn je vielleicht sogar ist. Weil der private Sektor in Sachen Qualitätsmedien es momentan extrem schwer hat, das Geld, was immer mehr ins Internet natürlich abwandert, dann auch noch weiterhin zu verdienen. Die Verleger sind leider, das muss ich hier nochmal sagen, viel mehr noch unter Druck, weil sie diesen Druck von den großen Plattformen so spüren. Wir müssen also, finde ich, den Qualitätsmedien insgesamt helfen. Aber ich glaube, dass die Medien, die von der Gesellschaft getragen werden, da rede ich jetzt natürlich auch pro domo, aber sie sind wichtiger denn je. weil wir nicht wirtschaftlichen Interessen unterliegen, sondern das, was wir tun, auch für die Gesellschaft sozusagen dann wirken soll. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass man auch erkennt, dass wir zumindest auch mit allen, mit Radio France, mit allen Playern, die in Qualitätsmedien in Europa unterwegs sind, die Chance sind, dem etwas entgegenzusetzen. Und da wäre es richtig, sozusagen die Kräfte vielleicht noch mehr als bislang zu bündeln. Wir versuchen das auf der deutsch-französischen Ebene, glaube ich, ganz gut. Da kann auch der deutsch-französische Journalistenpreis eben oder die Stiftung, wie jetzt auch die Veranstaltung hier, Brücken schlagen. Aber ich glaube, da wäre es gut, wenn die EU und allen voran dann auch Deutschland, ohne Deutschland wird es nicht gehen, hier die richtigen Akzente setzt. Mit Verboten werden wir nicht weit kommen, weil die Menschen sie ablehnen werden. Und es ist ja auch nicht so, dass auf den großen Plattformen nur Schlechtes passiert. Es sind auch viele Dinge, die die Menschen auch liebgewonnen haben, die ihnen auch einen Mehrwert im täglichen Leben geben. Und deswegen wäre es, glaube ich, ganz fatal, hier in die Richtung zu gehen. Aber die Menschen müssen erkennen, wie die Plattformen funktionieren. Und meine große Bitte wäre auch, Sie haben das Thema KI ja schon angesprochen, das beschleunigt jetzt nochmal alles, ja, dass man auch sich hier nochmal ganz kritisch mit auseinandersetzt, dass man die Chancen von KI natürlich auch nutzt, aber sich umgekehrt auch bewusst ist, die KI macht das Thema Desinformation noch viel leichter.
Pour la défense des médias.
Ja, ich habe 20 Jahre bei einem privaten Medienanbieter in Frankreich gearbeitet, weil wir gerade beim Thema Verteidigung des privaten Sektors sind. Manchmal wird die Meinungsvielfalt bereichert, ja, aber wir haben auch gesehen, was in Amerika gerade vonstatten geht und auch in Frankreich gibt es ja Medienkonzentrationen und einige Milliardäre, große Industrielle kaufen Medienkonzernen. Und wer weiß, was da noch passiert. Ich denke an Herrn Bolloré. Vielleicht gibt es dann keine politische Agenda, aber eine kulturelle Agenda gibt es ganz sicher irgendwann vielleicht. Und natürlich, der Staat sagt in Frankreich, ich verteile hier TV-Frequenzen und ich ziehe diese wieder zurück, wenn einige Kriterien nicht erfüllt werden. Das ist kein Verbot, aber eine Regulierung irgendwie. Müsste man das Ganze noch europaweit stärker regulieren, damit man verhindert, dass in der Hand einiger weniger Milliardäre Medienkonzentration stattfindet? Wie schützen wir die Demokratie vor diesen Phänomenen? Das ist also wirklich eine schwindelerregende Frage. Es stimmt, weltweit erleben wir einen Kulturkrieg, einen Kulturkampf, ja. Und da ist da wieder der Begriff Krieg enthalten, der vorhin schon diskutiert wurde. Also in den Medien ist das ganz klar. Und wir haben gesehen, wie Fox News auch wichtig war und wie sozusagen Donald Trump davon profitieren konnte über diese populistische Promotion. Und in Frankreich gibt es Vergleichbare. Wir haben ein Milliardär, der hat eine politische Agenda. Es ist ein Kandidat unterstützt worden, Eric Zemmour, der nicht gewählt wurde, aber auch zu Marine Le Pen gibt es Kontakte. Also es ist so, dass es ein Ökosystem gibt, das sehr mächtig ist, mit einigen Informations-TV-Kanälen, die wirklich rund um die Uhr Infos senden und Nachrichten senden. Und dann gibt es eben auch Journal du Dimanche und andere, die aufgekauft wurden und auch ein Verlagshaus. Und Fayard zum Beispiel, ein Verlag, der sich zunehmend auf rechtsextreme Publikationen verstärkt. Und Russia Today ist dort veröffentlicht worden im Verlagshaus Fayard. Und das ist ja natürlich nicht ganz zufällig passiert. Man sieht also, dass es da ein Ökosystem gibt. Man bereitet den Boden vor. Und natürlich könnte man hier nichts mit Verboten erwirken. Dann würde man dieses Ökosystem in die Klandestinität schicken. Und das macht ja die Sache nicht besser. Und es würde auch die Glaubwürdigkeit untergraben. Das Problem ist auf jeden Fall schon da. Und wir haben eine große Aufgabe in Europa. Die Regulierung gibt es ja auch schon eigentlich. Sie wissen das ja vielleicht. Auf der europäischen Ebene gibt es ja seit einigen Jahren Regulierungen im Bereich Digitales, im Bereich Medien. Es gibt ja diesen European Media Freedom Act. Es gibt also diese vielen Abkürzungen, hinter denen sich Regulierungsprogramme verbergen. Und es geht immer darum, den Bürger, die BürgerInnen oder VerbraucherInnen zu schützen. Aber das stößt an seine Grenzen, denn die amerikanischen Plattformen sind ein Problem und da kommt man nicht einfach ran. Und diese Plattformen ziehen Trump und seine Administration hinter sich her oder tragen sie vor sich her. Also sie sind mit diesen Plattformen versichert. Und bei dem Blitzbesuch von Emmanuel Macron in Washington hat man das gesehen. Die Vance hat ja beim Essen nur von einer Sache gesprochen. Regulierung, das müsste man alles abschaffen. Das war sein Mantra. Das heißt, das Ziel Nummer eins, wenn es denn zu Treffen kommt und in der Galaxie Trump besteht, dass man Regulierung komplett abschafft. Denn Regulierung schadet den Interessen, wirtschaftlichen Interessen, aber auch politischen Interessen in Amerika. Und man sieht hier, dass es eine Konvergenz gibt zwischen der Trump-Regierung und man sieht ja, wie Trump sämtlich antieuropäische Regierungen unterstützt in Europa, die es gibt. Und am Samstag gab es zum Beispiel die amerikanische Sicherheitsbeauftragte, die nach Polen reiste, um den Kandidaten zu unterstützen, der letztendlich nur der neue polnische Präsident geworden ist und der antieuropäisch ist. Und vor einigen Tagen habe ich zwei amerikanische Emissäre getroffen. Man hielt mir einen Vortrag über die Verletzung der Meinungsfreiheit in Westeuropa. Und sie haben und in Nordkorea, also Nordkorea wurde mit Westeuropa in ein Boot geworfen. Und die Tatsache, dass Marine Le Pen zum Beispiel verurteilt wurde wegen falsch verwendeter Gelder des Europaparlaments, das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun eigentlich, aber das war das Beispiel, das mir vorgehalten wurde. Also, sie haben ihre eigene Logik und das ist quasi eine logische Fortsetzung dessen, was eben bei diesem Besuch in Washington von Devens gesagt wurde. Wir haben etwas aufgebaut. Und man sagt, dass wir was aufbauen, weil wir schwach sind, aber alle Plattformen sind entweder amerikanisch oder wie bei TikTok asiatisch-chinesisch. Und warum haben wir nicht selber starke Plattformen in Europa aufgebaut? X ist ja letzten Endes auch in die Schlagzeilen geraten, aber die Nutzer haben X nur verlassen, um zu Blue Sky zu wechseln, was wiederum eine amerikanische Plattform ist. Also das heißt, wichtig ist, dass man Regulierung hat, ja, aber wir haben ja auch in Europa andere Trümpfe, wir haben Technologien, wir könnten, und ich frage mich, warum wir das nicht nutzen, warum haben wir nicht einen eigenen Player aufgebaut, eine eigene Plattform. Es hätte Millionen von Nutzern glücklich gemacht. Das ist die Schwäche. Und das ist fast schon angeboren, würde ich sagen, in Europa. Das heißt, wir wehren uns gegen diese amerikanische Übermacht. Wir sind immer in einer Verteidigungshaltung, aber wir sind nicht reaktiv und wir bauen nichts Eigenes, wir reagieren nur. Und das ist im Prinzip unsere aktuelle Schwäche. Und jetzt sind wir in einer Schwächeposition und wir haben einfach nicht die gleichen Vorstellungen. Europa ist die Geschichte des Friedens. Es ist eine einmalige Erfahrung, ein einmaliger Erfolg. seit dem letzten Krieg. Wir haben es geschafft, dass in Europa keine Kriege mehr untereinander geführt werden. Aber Europa ist sozusagen angreifbar geworden. Europa und die Souveränität und das gemeinsame Narrativ. Warum haben wir das nicht? Warum haben wir es nicht geschafft? Warum haben wir keine europäischen Medienplattformen? Warum haben wir nicht das Narrativ gefunden für Europa? Und jetzt möchte ich diese Frage zunächst an Sie stellen, Herr Grasmück. Leider ist es ja so, dass die traditionellen linearen Medien offenbar Fragezeichen nicht mehr in der Lage sind, ein solches Narrativ zu schaffen. Und deswegen suchen die NutzerInnen andere Quellen, um sich zu inspirieren. Ist es so? Hat es damit zu tun? Es geht ja um Identifizierung. Ist es nicht fast schon zu spät für die traditionellen Medien, ein solches Narrativ zu kreieren? Ja, also am Ende haben auch Sie im Publikum die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich habe das wirklich auch so eingeplant, 10 Minuten für Sie im Publikum.
Hätten, der diese Plattform à la Elon Musk oder so zur Verfügung stellt, europäisch nach klaren Regeln. Ich sehe nur momentan niemanden. Und es ist auch wahnsinnig schwer, neue Plattformen, die nur andere nachahmen, im Markt auch zu etablieren. Ich glaube, dass man da sehr viel Geld auch versenken kann mit relativ wenig Erfolg wahrscheinlich. Das ist meine traurige Prognose, wenn man was Vergleichbares wie X oder Instagram oder was auch immer versuchen wird zu etablieren. Ich komme mehr über den Content. Ja, also wir sagen bei uns immer, Content is King. Also wir müssen den Menschen gute Inhalte bieten und sie auch zur Verfügung stellen. Das können wir schon auf eigenen Plattformen teilweise sehr gut machen. Ich nenne da in Deutschland die Mediatheken, auch die Audiotheken vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von der ARD, vom ZDF. Wir haben solche Plattformen, die eigentlich ganz gut als Streaming-Plattformen zum Beispiel funktionieren. Wir müssen sie noch mehr ins Bewusstsein bringen. Und bin ja auch Mitglied in der Gesellschaftsversammlung von Arte. Wir müssen sie grenzüberschreitend im europäischen Kulturraum zur Verfügung stellen. Ich glaube, dann machen wir schon sehr viel richtig. Das hat auch ganz viel am Ende allerdings auch damit zu tun, wie rechte Situationen zum Beispiel sind. Ich glaube, da brauchen wir auch ein europäisches Rechtemanagement, weil viele Inhalte, Qualitätsinhalte aus Deutschland und Frankreich zum Beispiel, wenn man dort in Urlaub ist, sieht, dass die wenig abgerufen werden können. Umgekehrt dann auch die französischen in Deutschland. Also das blockiert dann sehr viel. Und da brauchen wir vielleicht auch die Politik, die da einen einheitlichen Rahmen schafft, damit wir auch da eine Transparenz dann nochmal hinbekommen. Ich habe das Thema europäische Plattform aber noch nicht abgehakt, auch wenn das jetzt pessimistisch klingt. Ich glaube, auch hier müssen wir uns wirklich gut überlegen, wie wir die verschiedenen Initiativen zusammenbringen, was vielleicht die Politik dann auch nochmal tun kann. Und meine ideale Vorstellung wäre, dass wir jetzt nicht versuchen, eine Plattform, die es schon seit Jahren gibt, zu imitieren, sondern dass wir schauen, wie sieht das Mediennutzungsverhalten in 5 Jahren aus, inklusive KI. Weil dann wird die Frage nicht mehr sein, auf welcher Plattform bin ich, sondern wer ist mein persönlicher KI-Agent, Assistent? Und die Frage, was war heute los in Berlin oder in Paris, die wird dieser KI-Assistent beantworten. Und dort sollten wir dabei sein und heute die Voraussetzungen schaffen, dass wir in 5 Jahren dann eine entsprechende Rolle bei der Beantwortung dieser Frage spielen können. Und das wäre aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise, dass wir jetzt schauen, wie bringen wir Qualitätsinhalte zusammen und umgekehrt schauen, wie können wir auch technisch in die Lage versetzt werden, mit der KI-Revolution dann auch Schritt zu halten und nicht wieder der Entwicklung hinterher zu hinken.
Frau Renninger.
Madame Rellinger.
Ja, vielleicht die Idee der Fondation Robert Schumann aufgreifend. Wir haben ja dieses Jahr den Jahrestag des Schumann-Plans. Und die Idee von Robert Schumann war ja zu sagen, na, bevor wir einfach weiterhin uns immer streiten und schlimmstenfalls sogar Kriege führen, um etwas für das damalige Leben sehr essentielle, nämlich um die Kohle, lasst sie uns doch einfach gemeinsam nutzen und für alle zugänglich machen. Und daraus werden wir dann eine große wirtschaftliche Stärke entwickeln, die wiederum ein gutes Fundament für Wachstum und Wohlstand und das wiederum ein Fundament für den Frieden in Europa ist. So habe ich die Idee auch verstanden. Die Frage ist ja, stehen wir nicht gerade wieder an einer solchen Stufe? Ich glaube zum einen sehr nah an dem Thema, wenn es um das Thema Wasserstoff und erneuerbare Energien geht. Was damals die Kohle war, ist vielleicht heute der Wasserstoff. Aber vielleicht auch ein bisschen, wenn es um das Thema Digitales geht. Und was wäre sozusagen, was wäre die Antwort von Robert Schumann auf diese spezielle Frage? Es wäre sicherlich auch, dass wir es besser gemeinsam nutzen und es besser auch ausspielen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Das hat unterschiedliche Gründe und führt auch zu unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass natürlich wir die Situation auch in Europa haben, dass einige in einigen Staaten es Privatkonzerne gibt, die in der Hand von einem dann sind, der ein bestimmtes Ziel verfolgt. Wir haben aber auch das Gegenmodell, wo es sozusagen Staatsjournalismus gibt. Das ist das eine. Und wir haben eben mit Blick auf das Digitale keine europäische Antwort. Die müsste man jetzt nicht nur durch Regulieren, sondern vielleicht auch wettbewerblich finden. Ob das eine neue Plattform sein kann oder ob das Instrumente sein können, die wir schon haben, die wir aber aufwachsen lassen müssen. Das sei dahingestellt. Bei der KI haben wir mit Sicherheit eine gute Möglichkeit und ich sage sogar eine zwingende Notwendigkeit, es zu tun. Im Übrigen gerade auch im Deutsch-Französischen. Wenn ich mir angucke, was auf der französischen Seite dort gemacht und gedacht wird bei INRIA und wie wir im Deutschen bei dem DFKI dafür eine Entsprechung haben, das können wir jetzt jeder für sich weiter vor sich hin betreiben oder es stärker zusammenwachsen lassen. Das wird teilweise schon auch getan, aber ich glaube, es muss noch stärker auch getan werden. Emmanuel Macron hat im letzten Jahr eine große Veranstaltung dazu in Paris auch gemacht. Ich glaube, es war wichtig, dieses Signal zu setzen, aber daraus muss sich jetzt tatsächlich etwas entwickeln. Wir haben, und das will ich ausdrücklich aufgreifen, wir haben das Thema Arte. Eine deutsch-französische Idee, die in ihrer Weiterentwicklung zu einer europäischen wieder werden könnte. Dafür müssen wir sie aber dann jetzt, was diesen europäischen Gedanken angeht, aus dem Projektcharakter herausholen. Und es werden sicherlich nicht nur Deutschland und Frankreich sein, die mit unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen dann Arte als europäisches Projekt weiterentwickeln, sondern dann braucht es auch eine europäische Finanzierung. Die Möglichkeiten gibt es dazu. Ich finde jetzt schon die Angebote, die in den unterschiedlichsten Sprachen für auch Teile Osteuropas gemacht werden, unfassbar wichtig, weil dort eben auch qualitativ etwas Gutes eingespeist wird in Systeme, wo man vielleicht nur sehr einseitig ansonsten an Informationen auch rankommt. Deshalb ist es eine sehr vornehme Initiative, jetzt nochmal zu gucken, die neue Kommission, sie ist jetzt im Amt und auf sie nochmal zuzugehen und auf das Europäische Parlament und einfach zu gucken, wie vielleicht auch Gelder, die jetzt für andere Sender, die ihre Wirkung nicht mehr ganz so entfalten, besser genutzt werden könnten und bei Arte dazu führen könnten, dass sie eben deutlich europäischer, zumindest was diesen Zweig angeht, ausgerichtet werden können. Ich will ihn nicht ersetzend haben für das Deutsch-Französische, das sollten wir uns schon, glaube ich, noch ein bisschen bewahren, aber ergänzend dazu und das aber hinterlegt mit einer europäischen Finanzierung. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, es wäre eben eine europäische Antwort. Es ist nicht Instagram 2.0, es ist Arte. Europäisch, was anderes, aber ich glaube nicht ohne Wirkung und es wäre der Schweiß der Edlen wert, da ein bisschen nach Geld zu gucken, wie man das vernünftig auch finanzieren kann.
Weil Inhalte von Qualität und Qualitätsjournalismus kosten Geld, genau. Könnte man eine Gebühr, eine europäische Gebühr in Betracht ziehen? In Frankreich wurde das wieder verworfen, Herr Husky. Nun, positive Inhalte, die Enthusiasmus stiften. Was kostet das? Wir sind einem Paradoxon ausgeliefert. In den Umfragen, die europaweit durchgeführt werden, zeigen, dass es wirklich dass die öffentliche Meinung doch mehrheitlich dem europäischen Gedanken verhaftet ist. Das heißt, das ist auch seit dem Beginn des Ukraine-Krieges noch stärker geworden. Das heißt, bis 80% und mehr, je nach Land. Aber bei jeder Wahl sieht man dann wiederum, dass die Wahlergebnisse mitnichten diesen Umfrageergebnissen entsprechen. Denn in den Umfragen sich pro-europäisch geäußert bei den Wahlen, wird revisionistisch und protektionistisch gewählt. Also es gibt also wirklich einen großen Unterschied. Das sollte die politischen Parteien auf den Plan rufen und vielleicht auch dazu bringen, anders über Europa zu sprechen bei ihrem Wahlkampf. Das ist eine Frage, die ich jetzt hier in den Raum stellen möchte. Ich habe keine Antwort darauf. Wir haben seit Jahrzehnten nicht geschafft, eine europäische öffentliche Meinung haben. Wir haben 27 nationalstaatliche öffentliche Meinungen. Wir haben nicht eine europäische Stimme. Achte ist ja sozusagen eine kleine Insel der Glückseligkeit und mit transnationalem Charakter und mit qualitätsvollen Inhalten. Aber es gibt nicht viele Projekte. Euronews und auch andere haben nie wirklich dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese öffentliche Meinung geschaffen. Der Grand Continent ist also eine Plattform von französischen Elite-Studenten, Studierenden. Drei Studierende haben das initiiert, ein Italiener, eine Rumänierin und ein Franzose. Rumänien. Und in einigen wenigen Jahren ist das eine wirklich intellektuelle Plattform für Debattenkultur und von hoher Qualität geworden. Und sie versuchen auf jeden Fall Brücken zu schlagen und möchten also eine europäische Debatte anregen. Jeden Dienstagabend gibt es ein Treffen, gibt es eine öffentliche Veranstaltung in der Universität, in der École Normale Supérieure, ENS, und da kommen immer sehr viele Menschen hin und das wird dann übertragen auf die anderen, auf Camp sozusagen in Madrid und in Mailand und woan und Warschau, und das auch jeweils mit Simultanübersetzung. Also diese Debatten werden in andere europäische Hauptstädte übertragen und das ist dieser Gedanke. Natürlich haben wir das Problem des Sprachengewirrs und dass man sich nicht versteht. Aber wir müssen dafür sorgen, ungeachtet der unterschiedlichen Sprachen, dass unsere Debatten unsere Grenzen verlassen, überschreiten und eben auch in anderen Ländern verfolgt werden können. Je offener wir sind, desto offener werden wir. Wenn wir uns darauf beschränken, uns um uns selbst zu drehen, nationalstaatlich zu diskutieren, nur dann wird es keine europäische öffentliche Meinung geben. Und ich glaube, da haben wir noch nicht das Allheilmittel gefunden, keine gute Idee. Wir müssen darüber nachdenken. Und Ilja ist natürlich ein gutes Beispiel. Und vielleicht ist es gut, diese europäische Plattform als Idee, als Gedanken wieder aufzugreifen und dann eben sozusagen auch ein Schengen der freien Information zu haben, und dass man eben nicht irgendetwas imitiert, was schon da ist. Es werden Milliarden, Hunderte von Milliarden von Euro in Verteidigung gegenwärtig sozusagen investiert. Es gibt natürlich auch hier einen Bedarf und die Notwendigkeit liegt auf der Hand, aber wenn nur 1% davon in die Medien abfließen könnte, dann wären, und wenn das schon früher passiert wäre, dann hätten wir eine andere Medienlandschaft auf europäischer Ebene. Das sind ja gigantische Summen für die Verteidigung und für andere Bereiche ist nicht viel übrig. Aber um einen europäischen Raum für Informationen von Qualität zu schaffen, braucht es eben auch Investitionen. Und das braucht Geld. Für mich ist das unerlässlich. Und wenn wir uns anschauen, was gerade gegenwärtig weltweit passiert, worüber reden wir denn? Bislang gab es eine Weltordnung. Also wer nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945 geboren wurde, ist geprägt von den Amerikanern, natürlich von Amerika als Partner, der eben Europa mitzieht. Aber diese Weltordnung wird in Frage gestellt, seit Jahren schon, gerade von den südlichen Ländern, weil sie nicht in diesem Szenario vorkamen. Und dann haben auch Russland und China begonnen, das Ganze in Frage zu stellen. Und Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika sagten, nein, wir bleiben ein Universum. Und plötzlich ist es so, dass nunmehr die USA das Lager sozusagen sich dem Lager anschließen, das sie bislang bekämpft haben. Marco Rubio hat gesagt, und das war im Januar, die Weltordnung, die heute existiert, ist nicht nur obsolet, sondern wird auch als Waffe gegen uns benutzt. Und wir müssen eine neue Weltordnung schaffen. Und eine Weltordnung auf welcher Grundlage? Kraft, Macht. Und wenn ich jetzt den Vergleich mit Asterix jetzt bemühe, Sie kennen ja alle Asterix, dann ist sozusagen Europa das gallische Dorf geworden. Und das gallische Dorf, das eben angegriffen wird, und wenn man also diese Weltordnung oder das gallische Dorf schützen möchte, dann müssen wir uns organisieren. Und wir müssen uns dann eben auch im Bereich Information organisieren. Und wir müssen das machtvoll in Schutz nehmen und verteidigen. Und wir müssen uns zum Fürsprecher für diese Werte machen vielleicht. Jetzt sehe ich hier einige gehobene Hände und gebe das Mikrofon für Fragen in den Raum. Es kommt hier auch noch ein Saalmikro für Sie.
Für diese hervorragende Veranstaltung. Ich bin auf vielen Veranstaltungen in Berlin unterwegs, muss wirklich sagen, Kompliment auch an die Moderatorin über die Tiefe und Breite der Themen, die Sie hier angesprochen haben. Ich erlaube mir zwei Bemerkungen. Die eine aus meiner Perspektive als jemand, der auf der europäischen Bühne war, schon vor 10 Jahren. Die EU-Kommission hat damals bereits in Landesvertretungen, damals war ich dort tätig, Informationen über die systematischen russischen Desinformationskampagnen zur Verfügung gestellt. Diese wurden, es gab Hinweise darauf, die wurden nicht weiter verfolgt, blieben ohne Folgen. Das ist die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung bezieht sich auf meine Zeit als Schulleiterin der Deutschen Schule Toulouse, eine von zwei Schulen des deutschen Auslandsschulwesens in Frankreich. Wir lebten damals unter einem Dach mit einem großen Lycée Polyvalent in Colomiers und wir hatten da das Privileg, 8 Jahre lang nebeneinander das deutsche und das französische Schulsystem zu erleben. Und lernten voneinander und merkten gleichzeitig, was auch das jeweils eigene System für Vorzüge hatte. Ein Vorzug, den ich auf deutscher Seite sah, war, dass wir so ein Fach wie politische Bildung hatten, was hier in den Augen unserer französischen Kollegen tabu war, weil es nur als parteiisch betrachtet wurde. Man konnte sich nicht vorstellen, dass politische Bildung dazu dient, souverän zu machen und mehr, ich will es nicht vertiefen. Umgekehrt habe ich Respekt davor, auch vor dem Beispiel, was Sie, Monsieur Hervé, erwähnt haben, wenn im französischen System eine Priorität gesetzt wird. Sie erwähnten diese Semaine du Journalisme oder wie sie heißt, in den Schulen, dann wird es auch durchgezogen. Wohingegen in Deutschland wir jetzt irgendwo verbleiben. Ich teile vollkommen das, was Herr Grasmück gesagt hat. Wenn wir wirklich anfangen wollen in der Schule, bei der Bildung, dann wird es nicht damit gehen, dass man ein bisschen das kleckerweise verteilt über die Fächer. Der Mathelehrer ist nicht gut genug darin, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mal so nebenbei im Matheunterricht mitzubearbeiten. Ganz wichtig, dieser Hinweis auf KI, die ganze Situation noch einmal beschleunigt. Ich denke, es ist absolut überfällig, und das sage ich auch aus der Arbeit in der KMK heraus, die ich auch eine Zeit lang begleitet habe. Es ist absolut überfällig, sich zu erkennen, dass es eines eigenen Schulfaches mit dem entsprechenden Bedarf an Zeit braucht. Denn was nutzen die tollsten Angebote vom ZDF? Wir kennen die alle. Was nutzen Sie, wenn Sie einfach nicht in den Stundenplan hineinpassen? Punkt.
Merci beaucoup, Madame, pour ces deux remarques. Et du coup, das Mikrofon kann direkt.
Ganz herzlichen Dank für die beiden Bemerkungen.
Ich glaube, Sie hatten auch eine Frage. Ja, bitte schön.
Guten Tag, ich bin Agnès Voisard. Ich bin hier an der Uni Berlin Dozentin, aber ich bin auch Forscherin am Fraunhofer-Institut. Und ich bin ein großer Fan von der geopolitischen Sendung, die ich jeden Morgen bei France Inter höre. Ich fand Ihre Diskussion sehr interessant. Als ehemalige INRIA-Forscherin war ich als sehr enttäuscht, dass diese Suchmaschine Grund nicht weiterverfolgt wurde. Denn das wäre ja eine Möglichkeit, auch eine eigene zu haben. Ist es nicht zu spät, unser eigenes Facebook zu haben, unsere eigenen Suchmaschinen, unsere eigenen Modelle? Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Das wäre meine Frage. Ja, ich bin Etienne François, der ehemalige Direktor des Centre Marc Bloch. Ich bin Deutsch-Franzose sozusagen. Ich war auch sehr beeindruckt und ich freue mich über diese Diskussion. Sie haben ja viele konkrete Details genannt und immer zukunftsgewandt argumentiert. Das fand ich gut. Es ist sehr wichtig und sehr erfreulich zu sehen, dass Großbritannien und Polen wieder eine wichtige Rolle spielen in der Dynamik. Also wir sollten nicht nur von Deutschland und Frankreich sprechen. Es gibt auch andere Akteure. Und das ist meine erste Bemerkung. Und dann ist für mich wichtig, in der Lehrerausbildung, und das betrifft alle europäischen Länder, das betrifft Grundschullehrer genauso wie Gymnasiallehrer, dass sie mindestens ein Semester in einem anderen europäischen Land verbringen im Zuge ihrer Ausbildung, damit sie lernen, wie man in anderen europäischen Ländern unterrichtet. Ich denke, dass man darüber auch sukzessive eine europäische Mentalität, ein europäisches Narrativ entwickeln könnte. Das wäre sehr wichtig. Das würde ich mir wünschen. Und ich wünsche mir auch, dass man auf der europäischen Ebene etwas schafft, was wir nicht geschafft haben, als ich noch jung war. Was meine ich? Deutsch-französische Lehrbücher für Geschichte. Das ist ja interessant, aber sie haben leider keinen Erfolg gehabt. Man hätte Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass der Unterricht in Europa einander angenähert wird und dass man vielleicht eben auch kompakte Message-Botschaften in verschiedenen Fächern kreieren könnte.
Vielleicht können wir uns auch ein bisschen die Antworten aufteilen, was die gestellten Fragen angeht. Ich fange vielleicht mit Ihrem Wortbeitrag an. Vielen Dank dafür, dass Sie nochmal auch auf die Rolle des Weimarer Dreiecks hinweisen, denn tatsächlich die deutsch-französische Beziehung ist sicherlich immer ein guter und richtiger Ausgangspunkt. Aber wenn wir wirklich Schlagkraft in Europa entwickeln wollen, dann wird es nicht gehen, ohne dass wir weitere Partner hinzufügen, auch bei der Formulierung bereits einer Grundidee. Und Polen ist dabei natürlich ein sehr natürlicher Partner, der uns eben auch hilft, für Akzeptanz zu sorgen. Wenn es mal schon einen Kompromiss gibt zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, dann können sich dem vielleicht auch andere europäische Länder etwas leichter anschließen, als wenn das nur ein alleiniger Vorschlag eines einzelnen Landes auch wäre. In dem Zusammenhang muss man schon sagen, ist der Ausgang der Präsidentschaftswahlen am Sonntag ein mittelgroßes Problem für die Zukunft und für das, was in Europa bevorsteht, wenn sich zumindest das fortsetzt, was wir bislang erlebt haben durch die Ausübung dieses Amtes. Und das steht nun mal ernstlich auch zu befürchten. Ich habe jetzt auch als Bundesratspräsidentin gerade das Thema Weimarer Dreieck auch in den Mittelpunkt meiner Arbeit gestellt. Auch die Bundesregierung hat das an vielen Stellen auch schon getan, zu Recht. Und Sie haben recht, unabhängig davon, wie die Mitgliedschaft zur Europäischen Union ist oder auch nicht. Wir haben jetzt nochmal erlebt, in verteidigungspolitischen Fragen, wenn es um Abstimmungen auch innerhalb der NATO geht, ist es einfach auch klug, Großbritannien nochmal mit einzubeziehen. Dieses Format, das jetzt nochmal neu auch aufgelebt ist, ist sicherlich ein guter und ein kluger Ansatz. Was das deutsch-französische Geschichtsbuch angeht, es gibt eins. inwieweit es Verbreitung gefunden hat, weiß ich nicht ganz genau, aber es gibt eins und ich finde das schon einmal gut. Es gibt im Übrigen auch ein deutsch-polnisches Geschichtsbuch. Auch das finde ich gut, dass es gibt. Und ich finde noch viel besser, dass es teilweise auch gute Entsprechungen gibt. Ich will mal einen Hinweis geben, der mir zumindest sehr positiv nochmal aufgefallen ist, als wir jüngst in der Großregion einen Gipfel der Großregion hatten, also die Exekutiven, die sich getroffen haben. Und bei der Gelegenheit haben wir auch einen kleinen Durchgang gemacht durch das Museum in Wörder, das ja nun wirklich auch aus deutscher Sicht kein ganz einfacher Ort ist, um sich dort zu bewegen. Und ich finde, die Aufbereitung dessen, was in Wörder passiert ist, ist außerordentlich gut gelungen. Denn es hat eine mahnende Funktion, aber es hat auch gegenüber einer deutschen Repräsentantin, wenn sie da durchgeht, keine anklagende in allererster Linie. Obwohl es sicherlich auch Grund dafür gäbe, zumindest rückblickend dort eine solche Rolle auch einzunehmen. Aber das tut es explizit auch nicht. Und man kann sozusagen gemeinsam deutsch-französisch durch dieses Museum schreiben und man fühlt sich gleichermaßen angesprochen zu sagen, dass das, was wir hier sehen und was nachgebildet worden ist, das darf sich eben nicht wiederholen. Es ist mehr sozusagen etwas, was in die Zukunft gerichtet ist, als dass es im Nachhinein etwas Anklagendes in der Vergangenheit auch noch darstellen soll. Also ich glaube, dort gibt es auch eine gemeinsame Betrachtung abseits eines Geschichtsbuchs mittlerweile, das sich eben in anderen Räumen letztendlich auch fortsetzt.
Wenn ich noch ergänzen darf, will auf so ein paar Aspekte, die angesprochen wurden, auch nochmal eingehen. Die russischen Desinformationskampagnen wurden von Ihnen auch nochmal erwähnt und dass man das eigentlich schon seit langem weiß. Das ist für mich auch ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich habe Reporter ohne Grenzen, war ich involviert schon 2007 oder 2008. Wir haben einen Preis, 7-Pfeiffer-Preis bei uns in der Region, der geht auf die deutsche Demokratiebewegung des Hambacher Festes zurück und wir hatten Reporter ohne Grenzen ausgezeichnet. Das war rund um die Aufarbeitung des Mordes an Anna Politkovskaya in Russland, was ganz eindeutig eben auch auf Putin zurückzuführen war. Das weiß man inzwischen. Und jemand, der mit Journalistinnen und Journalisten so umgeht, ja, die mit dem Tode bedroht werden, und das Ganze hat sich ja in den Jahren immer mehr nochmal verschärft, das ist für mich eines der großen Rätsel, warum man, wenn man das alles wusste, und mit den Möglichkeiten, die ich damals recherchieren konnte, ich habe damals für meinen Vorvorgänger die Preisrede geschrieben und habe mich damit auseinandergesetzt und musste da tiefer in das Thema einsteigen, muss man sich auch fragen, was war auf staatlicher Ebene, auch mit Geheimdienstinformationen, was war auf EU-Ebene auch bekannt, worüber man als normaler Journalist mit den relativ bescheidenen Möglichkeiten damals nichts wusste. So, und man hat diese Zeit verstreichen lassen. Man hat einen Brexit als Ergebnis, wurde ja auch schon heute angesprochen. Man hat gesehen, wie Wahlen in verschiedenen Ländern beeinflusst werden und wie knapp es dann jetzt ist. Und das Ergebnis ist eine tief gespaltene Gesellschaft. Wir haben jetzt in Polen gestern eine Wahl gehabt, die ganz knapp entschieden wurde und wo die Fronten auch wirklich in diesem Land, was so wichtig eben auch für Europa ist, total verhärtet sind. Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen, Europa unternimmt sehr viel jetzt, auch völlig zu Recht, glaube ich, in Sachen gemeinsamer Verteidigung, weil man auch gesehen hat, okay, ist heute Abend auch schon angesprochen worden, die Amerikaner fahren jetzt eine eigene Strategie, nachdem Trump zum zweiten Mal an der Macht ist. Aber ich muss ganz ehrlich auch nochmal sagen und betonen, Europa und die westliche Demokratie wird eben nicht nur mit Drohnen, mit Kampfflugzeugen, mit Panzern verteidigt, sondern in allererster Linie müssen wir dafür sorgen, dass die Demokratie lebendig bleibt und deswegen müssen wir sie auch medial verteidigen. Und da nochmal mein Appell, auch hier zu investieren. Es ist kein Thema einfach nur der Umschichtung, sondern es muss dringend und schnell investiert werden.
Merci beaucoup. L'avion de Monsieur.
Ganz herzlichen Dank. Also, das Flugzeug von Herrn Husky ist ja annulliert worden. Das heißt, Sie haben ja noch Zeit. Aber Herr Grasmink muss irgendwann weg. Und deswegen sollten wir einfach die Dinge, die zu sagen sind, jetzt sagen. Also es gab hier, glaube ich, noch eine Frage, die noch keine Antwort bekommen hat. Was kann man schaffen? Können wir es schaffen, ein neues Facebook zu haben? Ich bin mit dem einverstanden, was vorhin gesagt wird. Kopieren bringt nichts. Das ist ja vorhin schon festgestellt worden von Herrn Grasmück. Wenn man sich bemüht, dann muss auch das Geld da sein. Und dann braucht man Zukunftsthemen, Zukunftsstrukturen. Wir sind ja am Beginn einer neuen Revolution. Wir haben hier KI, die KI-Revolution. Und wir müssen Dinge erfinden in den Medien, in der Medienlandschaft für morgen. Und die dann auch eben europaweit Anwendung finden können. Man darf nicht nur für sich auf nationalstaatlicher Ebene Dinge erfinden. Ich bin ein großer Befürworter dessen, was man Leapfrogging, der Froschsprung. Wenn man sozusagen, wenn man einen Rückstand hat, dann sollte man sozusagen überholen oder einzuholen und dann gleich noch weiter nach vorne und nicht nur einfach hinterherrennen. Das habe ich in China gelernt. Schauen wir uns an, China mit den fossilen Energien, mit den Benzinerautos. Und nun sind sie bei Elektroautos Nummer eins. Und das gilt für andere Technologien auch, also auch bei den Plattformen. Das heißt, erfinden wir das europäische Medium der KI-Ära. Das sagt sich so leicht. Das ist natürlich sehr viel schwerer in der praktischen Umsetzung, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Ja, wir sollten also sozusagen die Probleme und die Rückstände überspringen. Wir brauchen Mut und wir brauchen Kooperation, grenzüberschreitend. Und damit würde ich vorschlagen, machen wir uns an die Arbeit. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Herzlichen Dank.